Was macht ein Konditor ohne Arme und Beine?
Der fängt schon übel an. Keine Ahnung.
Rumkugeln.
Das ist für dich, gell?
Na, ich hab lange überlegt, kann man den sagen?
Ich weiß nicht ganz genau, ehrlich gesagt.
Jetzt ist er drin.
Liebreizen.
Extrem.
Euer ehrlicher Real Talk zu Liebe, Elternsein und Gleichberechtigung mit einer Portion Chaos, viel Herz
und leider immer einem Dad-Joke.
Wir sind Sarah
und Steph.
Karma! Das ist fucking Karma!
Ist mir jetzt auch noch nie passiert.
Ja, und das ist da, was mich ärgert.
Na!
Na!
Ach, Sarah!
So, liebe Sarah, wie geht's da? Wie bist du heute drauf? Bist du auch am Rumkugeln oder... Oder
Witze.
Ist ja heiß, weil es draußen heiß ist.
Ich war ja gestern in Wien und in Wien war es wirklich, ich habe ein Video von Michi Buchinger gesehen, der hat gesagt, es ist wie in einem Airfryer und es stimmt. Es ist wirklich wie in einem, so stelle ich mir es in einem Airfryer vor.
Ja, beim Airfryer geht wenigstens Wind.
Ja, aber so war es in Wien. Es war wirklich so heiße Luft, wie so, so. Föhn oder eben so, stelle ich mir vor, wenn man frittiert wird oder man frittiert ist ja in Öl, aber... Ja, Airfryer, heiße Luft.
Okay.
Ja, so hat sich das angefühlt. Und jetzt auch, ich finde, ich mache nichts und ich schwitze. Ich habe halt, ich weiß nicht, ich war ja in der Früh im Training, ich glaube, ich habe schon irgendwie 2 Liter getrunken. Das ist für mich höchst ungewöhnlich. Das schaffe ich normal über den ganzen Tag.
Das heißt?
Ja, ich finde, man braucht so viel Flüssigkeit auch. Also gerade beim Trainieren, ich habe, glaube ich, die Flasche 3-mal aufgefüllt währenddessen.
Das heißt aber, du hydrierst gut.
Sehr ja,
gut,
keine oder? Ahnung. Aber ich sag mir denn, ich transpiriere.
Du transpirierst.
Wie wahrscheinlich jeder. Und gestern dann im Zug, ich finde, wenn man sich dann selber so riecht, aber wirklich, ich habe Antitranspirant oben.
Das bringt ja irgendwann nichts mehr, oder?
Na eben, aber ich war dann auch so, ich kann jetzt darüber das nicht nochmal schmieren. Ich bin halt so voll stinkend im Zug sitzt.
Ja, ich glaube, da ist man nicht der oder die Einzige, von dem her eh wurscht.
Ja, aber ja.
Und dann bist du heimgekommen und hast das Gewand vom Zug aufs Bett gelegt. Wer macht sowas? Das ist meine Beobachtung.
Yo, was hat dich beschäftigt, lieber Stefan? Hol uns ab.
Was hat mich beschäftigt? Mir hat eine Kollegin in der Filmbase gestern was gezeigt, was ich interessant gefunden habe. Und das hat mich zu einer anderen Beobachtung und irgendwie das dann zu einem Beschäftigt zusammengefügt.
Gott, das klingt schon kompliziert.
Nein, gar nicht. Wo wir mal da einen Vortrag gemacht haben vor 2 Wochen. Hat einer gesagt, er findet es cool, dass ich gender. Und jetzt kriegen wir aber ein Thema, wo
jetzt
die...
Jetzt wollte ich so Applaus haben.
Na, dafür. Wo, jetzt kriegen wir ein Thema, wo man vielleicht gar nichts dafür kann, weil zum Beispiel die KI oder was es ist, oder halt Google in dem Fall, nicht gendert. Und das ich lese da jetzt das Beispiel vor, oder? Türkisch, wenn man zwei verschiedene Phrasen übersetzt, aufs Englische oder aufs Deutsche. Also einmal, Obir hemsire, heißt, ich bin Krankenschwester. Oder nein, ich muss es anders sagen. Es gibt den Satz, er oder sie ist Arzt oder er oder sie ist Krankenschwester, oder? Das ist das, was man da reinschreibt. Und das heißt auf Türkisch, Obir hemsire und Obir ist männlich unweiblich. Also das ist quasi undefiniert. Und wenn man es dann von Google Translate auf Englisch übersetzen lässt, steht da, he or she is a doctor. Und auf Deutsch steht da, bei Krankenschwester steht da, sie ist Krankenschwester. Und bei Obir Doktor steht da, er ist Arzt. Also da ist die männliche Form Arzt einfach so, weil Google da scheinbar einfach nur die Statistiken hernimmt und nicht im Hintergrund ein Modell laufen hat, das quasi den Fehler, was quasi bei der Übersetzung passiert, wenn jetzt eine Sprache wie Türkisch, in dem Fall kein Mann-Frau, verwendet, das so übersetzt, einfach was häufiger ist. Das ist spannend, oder? Hast du verstanden?
Ja, aber...
Ja. Das hat mich beschäftigt. Warum ist das so? Aufs Englische hat es funktioniert, aber aufs Deutsche nicht.
Im Englischen gibt es ja...
Na, auf Englisch wird übersetzt, he, she is a doctor. Steht dann da. Und
ja.
Auf Deutsch steht einfach da, er ist Arzt und nicht sie ist Ärztin. Könnte einfach auch da stehen. Steht nicht da. Und bei Krankenschwester ist einfach umgedreht. He, she is a nurse.
Ja.
Oder auf Deutsch steht da, sie ist Krankenschwester. Also bei Krankenschwester hat es das
also
weiblich gemacht.
Also sagst du damit aus, dass Google und die KI sexistisch sein, weil sie dann...
Ja, wenn sie Türkisch auf Deutsch übersetzen, ja.
Mhm. Spannend.
Findest du das spannend? Ich finde sowas voll spannend. Das prägt doch so kleine Dinge einfach, oder nicht? Mhm. Also, ich habe das voll spannend gefunden.
Ja, aber das ist ja auch, weil es am Ende des Tages die KI ja auch nur ein Modell ist, was lernt und was jemand programmiert hat, oder?
Ja, ja, weil es war einfach in dem Modell gewisse Genderregeln zu kommunizieren, oder? Das ist jetzt nicht schwierig als KI-Ersteller.
Ich meine, das könntest du ja als User der KI mitgeben, aber sollte natürlich eigentlich das Modell können.
Ja, es ist ja gar nicht KI, aber es ist halt das Übersetzungsmodell von Google, also das Google Translate.
Und wie soll es auf das kommen?
Sie hat ein Buch gelesen.
Wie heißt das Buch?
Weiß ich nicht, aber da steht genau eben das Beispiel in, dass, und es stimmt eben heutzutage nur, da steht genau das Beispiel drin, dass Google Translate von Türkisch auf Deutsch eben das so macht.
Mhm. Okay.
Habe ich voll spannend gefunden, oder? Du scheinbar nicht so.
Okay. Ja, ich mich noch nie damit befasst, aber haben wir nicht schon mal darüber geredet, dass die KI gewisse, aber
ich krieg das gar nicht zusammen. KI, es war, glaube ich, Google Translate immer schon.
Das ist ja, dahinter ist genauso eine KI, Steff.
Ja.
Oder was hast du gemeint, wer das übersetzt?
Die klassischen,
dass bei Google dann ein kleiner Programmierer sitzt, der sexistisch ist und deswegen und das dann so tippt.
Genau.
Das ist ganz lustig. Mein der Onkel meiner Mama, der ist leider verstorben mittlerweile, aber der hatte, ich glaube, er hat es einfach ernst gemeint, habe ich dir die Geschichte mal erzählt. Der hat damals zu meinen Großeltern, in, wie gesagt, beim Navi, er findet es faszinierend, weil der, er hat gedacht, dass da Menschen auf den Dächern sitzen, die das eingeben.
Was?
Wirklich. Der hat sich das nicht vorstellen können, wie das funktioniert. Und hat dann gedacht, da gibt es Menschen, die auf den Dächern sitzen. Kasch.
Was?
Okay. Und wir waren dann auch so, nee.
Eher nicht.
Eher nicht.
Ja, ist das anscheinend voll spannend, dass ein Navi überhaupt die Route ausrechnet, weil es ja unendlich Möglichkeiten gibt.
Mhm.
Das ist auch ziemlich cool. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja. Mir hat das ein bisschen beschäftigt. Ich finde das spannend.
Ja, und was daran hat
Übersetzung
jetzt? Ja, Sprache erzeugt Bilder. Sprache ist voll wichtig, das ist nicht sehr gendern,
so
also wichtig.
Ein Tool wie Google Translate könnte jetzt schon eigentlich einfach sowas berücksichtigen, egal welche Sprache in welche übersetzt wird, oder?
Ja, und jetzt schickst du einen Beschwerdebrief. Brieftaube an Google.
Post. Ich sage nicht, dass ich es jetzt ändern kann. Es ist mir aufgefallen und es hat mich beschäftigt, weil ich es sehr spannend gefunden habe.
Mhm. Ja, habe ich noch nie drüber gehört und nachgedacht, aber danke, dass du uns da abgeholt hast.
Bitte. Interesting. Das war ja auch die Rubrik, was hat mich beschäftigt. Sarah, was hat die beschäftigt?
Ah, das war's schon, okay.
Ja, also du hast noch mehr dazu,
nein,
aber du scheint,
nicht,
dir scheint das ja völlig
wurscht
zu sein.
Du hast mich ja nicht gebrieft, dass ich mich vorbereiten hätte können zu dem Thema.
Du musst ja nicht über alles briefen.
Ja, aber ich kenne mich
musst
dazu
da
nicht
Meinung
aus.
Sagen?
Ja, das finde ich, finde auch, dass Google da nachziehen könnte.
Also, alle
dass der
die
Programmierer
zuhören.
Sich da mal weiterbilden könnte,
genau.
Von Google.
Sergey und Larry. Okay.
Der die Übersetzungen da aus dem Türkischen ins Deutsche macht, der...
Genau, Sache. Ist gut. Was hat die beschäftigt?
Mir hat beschäftigt, dass ich, also mehrere Gedanken, und zwar, ich shopp keine Kleidung oder materialistischen Dinge mehr. Ich glaube, ich bin süchtig nach Weiterbildung und Workshops. Ich gebe voll viel Geld eben für... Ja, eben für Workshops, für Weiterbildungen aus, für Mentorings. Und immer wenn ich was sehe, was ich interessant finde, dann bin ich relativ schnell bereit, dafür Geld zu zahlen. Und letztendlich
gar nicht wenig,
aber ich habe jetzt auch drüber nachgedacht. Also einerseits habe ich so das Gefühl, es ist ja so ein bisschen mein Jahr des Lernens, oder? Es ist voll viel im Umbruch, voll viel in der Veränderung gerade. Und ich versuche mich halt auch so ein bisschen neu auszurichten, neu aufzustellen. Also auf der einen Seite finde ich das auch voll gut, dass ich mir gerade voll viel Input hole. Aber ich habe mir schon manchmal jetzt die Frage gestellt, wie viel ist zu viel? Weil ich so viel Input kriege, dass es mich in so eine Analysis Paralysis wirft, in der ich irgendwie so ein bisschen...
Analysis Paralysis, was?
Kennst du das nicht? Da? Analysis
Paralysis. Paralyse, oder?
Ja genau, dass du halt immer nur so am Optimieren bist und am Überlegen bist, aber dann eigentlich nicht mehr machst, sondern du denkst, du machst, aber du bist eigentlich in deinem Kopf immer nur am Zerdenken und am Überdenken, weil du zu viel Input von unterschiedlichsten Seiten kriegst gerade. Und das an dem Punkt bin ich so ein bisschen. Auf der anderen Seite Weil aber vielleicht auch einfach gerade in unserem Leben jetzt auch nicht wenig passiert. Es ist halt so, es sind einfach sehr volle Tage, wir sind gerade sehr viel unterwegs, wir reisen auch beruflich gerade voll viel. Und auf der anderen Seite aber sehe ich es auch wieder so als diesen Punkt, und über das habe ich auch so nachgedacht, dass ich mir dadurch aber schon auch Menschen in mein Leben hole, die weiter sein als ich. Also so, man sagt ja auch, umgib die einfach mit Menschen, die vielleicht schon da sein, wo du auch hin willst. Und das mache ich dann dadurch aber auch, weil ich habe jetzt so in meinem persönlichen Umfeld, fehlt mir das halt manchmal auch so, was jetzt Social Media betrifft oder was eben auch Unternehmertum betrifft oder Investments oder wie auch immer. Aber ich versuche mir halt dadurch dann letztendlich auch die Menschen einzukaufen. Ist jetzt ein komischer Begriff in dem Kontext, aber ich begib mich halt in das Umfeld der Menschen und ich begib mich in deren Feld und krieg halt deren Input dann und kann dadurch auch bei mir im Kopf irgendwie immer so ein bisschen eine Tür aufmachen, die ich vorher nicht gesehen habe. Mhm. Und deswegen bin ich gerade, und die Rubrik hast ja, was hat mich beschäftigt, ihr habt jetzt da auch keine Antwort drauf, aber ich habe jetzt schon irgendwie so das Gefühl gehabt, boah, aktuell ist es gerade so stressig, weil ich so viele Sachen parallel habe, dass ich überhaupt den ganzen Input ab der Frühstück, geschweige denn, dass ich überhaupt mal in die Umsetzung gerade komme, weil einfach gar keine Zeit dafür ist. Und da stehe ich gerade so ein bisschen. Okay. Auf der anderen Seite wird es ja nicht schlecht. Also ich finde halt alles, was Wissen ist, das kann ich mir ja irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt wieder anhören oder nochmal anhören und dann nochmal eintauchen. Aber ich finde es ganz interessant so.
Ich sehe das auch oft so zweischneidig. Einerseits finde ich voll cool, weil du mich da oft auch mitziehst und mir das auch was bringt. Und ich finde cool, dass du dir selber immer... Du hast dich in den letzten Jahren jedes Jahr irgendwo weitergebildet, sei es mit Finanzen, mit Social Media, mit alles. Und du machst immer wieder Weiterbildung von so, meistens mit so Coachings. Und manchmal denke ich mir, was aber schon teuer für das, was dann vielleicht ist. Ich sehe das aber sehr, sehr kritisch. Und hinterher darfst du alles so gut bewerten, wie es kostet hat. Also wenn du das jetzt so aufhebst. Oder war eins mehr wert, eins weniger wert? Ich weiß schon, die Kontakte knüpfen, die sind gut. Ich habe zum Beispiel zwei so Filmkontakte, die sind ein bisschen so mentormäßig, das ist ja dann kein richtiges Mentoring-Programm.
Nein, überhaupt nicht. Du kriegst da keinen Input von denen, du kannst es überhaupt nicht vergleichen, ja, weil eben, du eben so hast mit denen zusammengearbeitet.
Ja, du hast ja doch ein bisschen so Abhängigkeit. Du kaufst ja das Netzwerk, sie sind dein Netzwerk, weil du sie gezahlt hast, aber dafür... konzentrieren sie halt sich auch auf die. Also ich glaube, es hat positiven Effekt. Manchmal ist es halt schon echt teuer, ist mir vorgekommen.
Ja, also ich habe die letzten Jahre auf jeden Fall viel Geld in mich und in mein Unternehmen und in die Weiterentwicklung investiert. Und ich glaube aber, dass das...
Jawohl, ich glaube auch langfristig ist das voll gut.
Wichtig ist, weil... Ich meine, du kannst da sonst eben das Umfeld ja bauen. Also jetzt gar nicht wertend gemeint, aber zum Beispiel jetzt so unser Coworking Space, wo wir das Büro haben oder so. Aber da ist halt für meinen Bereich einfach wenig Input da oder wenig Austausch oder wenig Menschen, wo ich sage, hey geil, da kann ich mir jetzt irgendwie mal dran heften oder ich kann mal nachfangen. Klar, in unterschiedliche Bereiche, dass ich sage zum Thema Film, aber so die... bin ich ja nicht im Film oder in der Fotografie drinnen, dass das jetzt für mich wahnsinnig interessant ist, sondern meine Bereiche sind ja woanders. Und auch so Unternehmertum, ich habe halt so das Gefühl, ich habe nicht Zugriff in meinem täglichen Alltag auf krasse UnternehmerInnen, halt einfach auf Menschen, die irgendwo vielleicht weiter sein. Und dann erreicht man, finde ich, irgendwann einfach so diese Decke. Das hat die letzten Jahre voll gut funktioniert, dass ich mir das so aufgebaut habe. Aber ich würde jetzt an dem Punkt die ganze Zeit irgendwie stehen und das merke ich ja auch. Und es ist schwierig, von da weg sich selber weiterzuentwickeln. Und da sind halt Mentoren oder Menschen, die halt schon irgendwie weiter sein und einen Step mehr gemacht haben, mega wertvoll, dir dabei zu helfen oder dir den Input zu geben. Und natürlich, jeder, der das erreicht hat und da ein Produkt entwickelt hat, warum, also das schenkt dir ja keiner, das Wissen. Und du musst dafür halt bezahlen. Und da hast du manchmal eine eigenartige Einstellung.
Ich weiß, ja.
Du kannst halt dann Leute anrufen und die geben dir dann einen Tipp. Aber es ist ja was anderes, als wie wenn jemand sich regelmäßig irgendwie länger Zeit nimmt oder dir wirklich gezielt Input gibt oder du dir einen speziellen Kurs kaufst. Natürlich sind manche Dinge mehr wert und manche Dinge würde man sagen, naja, hat man jetzt vielleicht nicht so viel gebracht. Aber ich finde, das ist auch voll was Subjektives, weil ich weiß ja oft gar nicht, was es mir langfristig bringt, mein Blick oder manchmal ist es ja nur eine Perspektive, die da die Menschen geben. Das heißt ja nicht, dass man alles eins zu eins so macht wie die, aber es öffnet einfach im Kopf manchmal Perspektiven und Türen, die man vorher nicht gesehen hat.
Voll. Und ich habe jetzt ja gerade in den letzten Tagen nachgedacht, ob nicht ich auch für mich mal sowas wieder machen sollte, weil manchmal kommt man auch vor, dass ich so auf der Stelle trete in verschiedene Bereiche. Also, eben, ich bin da viel zu kritisch und ich will eigentlich da gar nicht so kritisch sein. Oft, ja,
aber
wenn
was ist es, was kritisch
tat.
Ist? Weil ich glaube, bei dir ist es dann immer dieses Geldthema.
Ja,
dass
eben,
du,
ich denke mal, ich will da nicht 4.000, 5.000 Euro zahlen für das, dass ich mit jemandem ein
ja,
paar Zoom-Calls habe.
Wenn du dein Wissen, also wenn jemand kommen würde und sagen würde, ich möchte als Filmproduzent starten und du würdest dem weiterhelfen, dann würdest du vielleicht auch irgendwie, oder es wäre halt dein Geschäftsmodell, dann würdest du es auch verlangen, weil du es dir ja die letzten Jahre so aufgebaut
aber ich
hast.
Wahrscheinlich
und so.
Viel zu billig anbieten. Das ist mein nächstes Problem.
Das ist halt generell auch dieses Money-Mindset oder Geldthema.
Eben.
Aber ich habe halt da mir dann immer die Frage gestellt, wenn dieses Geldthema jetzt nicht wäre, würde ich es dann zahlen? Klar muss man alles in Relation setzen, man muss sich das leisten können und muss sich ja die Sinnfrage stellen, was kriege ich außer oder bewerten? Was seien es jetzt für Menschen? Also nicht falsch verstehen, ich will da nicht jedes Coaching und jeden Internet-Guru irgendwie huldigen, aber ich schaue mir ja die Leute vorher auch an, mit denen ich zusammenarbeite und habe da eigentlich immer positive Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, dass ich das Gefühl gehabt habe, für mich war das schon, mir war es das Geld wert. Ob es jetzt jeder Cent so ist, ich weiß nicht, das kann man da immer nicht umlegen
weiß,
oder
das
sagen.
Das wird man vielleicht auch gar nicht mit Geld dann
genau,
aufwiegen, es
das
kostet es, was
eben.
Es kostet, wenn man, eben, deswegen, ich bin ja eher bei dir und versuche das auch mehr zuzulassen. Das ist da, die, glaube ich, nur mehr auf der Stelle treten. Wir haben alle Coachings, wo ich bei dir mitgemacht habe, auch immer was gebracht.
Ja, das und ich merke halt dann auch oft, dass so, ich bilde mich voll viel weiter in voll vielen Bereichen, aber das ist dann auch so mein Thema. Und dann kommen die Leute aber zu mir und sagen, mal, kannst du mir da mal kurz helfen oder holen sie doch mal die Tipps von mir? Und denke ich mir so, hey, aber ihr faulen
Säcke. Vielleicht bist du oder mir mal die so was anbieten könnten. Who knows?
Du bist da auch immer mega kritisch zuerst und dann heimst
ja,
da
eben,
auch immer
ja, ich
so
bin
die,
zu kritisch
die
oft, voll.
Ja, aber weil du gesagt hast, du hast auch so deine Kontakte, das sind halt dann so Leute, die, du hast jetzt auch mal mit jemandem, hast du einen Rat geholt bei Telefon.
Ja, und eben, da kann man dann nicht verlangen, ich weiß, weil es ja quasi gratis ist. Ja, ich weiß, das ist
oder
dann auch nicht
das
Gleiche.
Das kannst du ja nicht einmal vergleichen.
Nein, das ist nicht das Gleiche. Das stimmt.
Und ich finde schon, dass viele einfach auch so, na, das ist so teuer und das kann man ja nicht ausgeben. Aber ich glaube eben, wenn ich in mich selber investiere, dann glaube ich nie, dass es verschwendet ist. Und wenn ich gelernt habe, dass ich jetzt dafür, also es hört sich jetzt auch doof an, aber dass ich mal die Erfahrung gemacht habe, dass ich für was Geld ausgeben habe, was sich nicht gelohnt hat, dann wäre das nächste, also dann lerne ich
ja
wieder was aus der Erfahrung.
Genau.
Genau.
Ja.
Aber ich finde eben für mich, und das habe ich jetzt die letzten Tage auch so analysiert, dass ich mir dadurch eben schon ein spannendes Netzwerk außerhalb meiner physischen Bubble aufbauen habe können.
Ja.
Dass ich halt einfach Leute jetzt so kenne und in meinem Telefonbuch habe, weil ich auch viel mache und weil ich auch.
Und ich finde, das hat dich auch weitergebracht. Vielleicht machst du jetzt gerade zu viele zugleich. Das ist das Einzige,
ja. Ja, wirklich jetzt. Es ist gerade so ein bisschen ein Punkt, wo ich eben den Input, eher zu viel Input gerade kriege und dann eher
keine Energie
in dieses,
mehr für den Output hast.
Ja, genau, beziehungsweise zu doll im Analysieren bin. Und manchmal ist es aber auch wichtig, dann den Input kurz sacken zu lassen und dann mal erstmal ins Machen. Also generell ist es wichtig, ins Machen zu kommen. Ja. Versteht man, was ich meine damit?
Ich verstehe es. Ich mache halt viel gern mehr in deine Richtung und du musst vielleicht das ein bisschen mehr hintereinander als parallel machen.
Ja. Ich bin aber auch eben dieses Thema der Selbstoptimierung ist ja auch was bei mir in eine extreme Richtung geht, wo ich
manchmal... Wie heißt
manchmal
das Wort, was du vorher gesagt hast?
Analysis Paralysis.
Ja, habe ich noch nie gehört.
Also,
dass man alles zu Tode analysiert, oder?
Ja, genau, dass du halt analysierst, anstatt dass du machst. Und das merke ich manchmal. Und in meinem Kopf denke ich mir ja aber auch, was jetzt Social Media betrifft, ich mache aber die ganze Zeit so viel. Dabei bin ich voll oft eher so am Analysieren, am Checking und so, anstatt einfach weiter nachzudenken, Output zu produzieren.
Okay, ja, alles gut.
Das war mein, oder hat mich beschäftigt. Ja.
Über Beobachtung.
Ich habe auch einige Beobachtungen.
Oder auf jeden Fall, wir haben schon mal drüber geredet, die Klo-Thematik mit Kindern in der Öffentlichkeit oder in Restaurants.
Ja, ich habe den Beitrag auch gesehen.
Ja eben, was sagst du? Weil ich habe das gelesen und da steht, also Herzbauchzeit heißt der Kanal und die haben gesagt, die Toilettenlogik ist eigentlich ziemlich simpel. Vater und Tochter gehen auf die Damentoilette. Mutter und Tochter gehen auf die Damentoilette. Vater und Sohn, Herrentoilette. Mutter und Sohn, Damentoilette. So, damit hätten wir das erledigt. Und dann sind halt wieder ganz viele Kommentare gekommen. Bist du genau der Meinung?
Ja, ich habe es gelesen, ich habe sogar gerepostet, glaube ich. Und ich finde, es macht Sinn. Es ist eine gute Erklärung.
Ich finde es eigentlich auch. Weil ich habe mir es jetzt auch wieder vorgestellt. Ich bin jetzt ein paar Mal im Urlaub, einmal auf die Männertoilette gegangen mit den Mädels und manchmal auf die Damentoilette. Und ich glaube, sie fühlen sich wohler auf der Damentoilette. Ja. Es ist echt komisch, wenn da ein Mann am Pissoir steht und es gibt da Männer, die sich ganz normal verhalten und halt so, die sagen, okay, da können wir hin, jetzt bleibe ich so stehen, damit ich halt verdeckt bin. Und da gibt es aber die da voll drauf scheißen.
Warum? Und deshalb,
warum ist schon mal meine erste Frage, ich weiß. Das Gegenargument ist halt, die Frauen fühlen sich bedroht, wenn ein Mann reingeht. Aber da ist irgendwie das gute Argument, die haben ja eh meistens oder fast immer eine abgeschlossene Kabine und man trifft sich nur zum Händewaschen.
Ja.
Und das ist ja eigentlich echt dann für mich auch, so wie es da ist, eigentlich finde ich auch die beste Lösung. Vielleicht, wenn man weiß, da sind vielleicht zwei, drei andere oder eine andere Frau drin, kann man sagen, Achtung, ich bin da gerade mit meiner Tochter und ich gehe in die Kabine. Kann man sagen. Aber sonst finde ich das eigentlich auch einen guten Ansatz. Oder Familienklos.
Ja.
War noch besser.
Genderneutrale.
Genau.
Wo war ich jetzt, wo es das wirklich gegeben hat, fand ich auch ganz cool.
Familienklos? Aber ja, bessere Kabinen.
Nein, es war cool. Also war nicht als Familientoilette ausgeschrieben, sondern wirklich als genderneutrale Toilette, wo jeder reingehen kann.
Das war ja auch okay. Einfach ein paar Kabinen.
Ja, das ist halt vom Platz her auch schwierig, glaube ich, oder? Für viele zum Umsetzen.
Nein, wenn man es zusammenlegt, oder? Dann braucht man nicht zwei, sondern nur eins mit vielen Kabinen. Aber.
Ich finde halt generell einfach so dieses,
Thema.
Wenn du jetzt auch wieder sagst, da kämen zwar Mädels auf die Männertoilette und Männer seien einfach nicht rücksichtsvoll, dann echt, da geht mir...
Nein, das gibt's, ich verstehe es auch nicht.
Es macht mich so zornig, weil man denkt so, warum?
Ja.
Warum muss man...
Ja, triggert es bei manchen Birnen, glaube ich, so, hey, das ist my space und da muss ich mir... Ja, gibt's. Leider. Aber ich finde den Ansatz auch gut.
Wir hatten das heute in der Früh auch kurz, wir waren drei Mädels nach dem Training und sind nur kurz einen Kaffee trinken gegangen und da haben wir das kurz besprochen. Dieses...
Was?
Ja, auch nochmal eben jetzt, also wie ich in Wien war, ich bin ja spät mit dem Zug immer hingefahren. Bahnhöfe sind einfach generell keine angenehme, also keine angenehmen Spots. Und ich bin dann immer erst so gegen 11 oder so in Wien am Hauptbahnhof angekommen und eben gestern auch wieder in Innsbruck. Und dann habe ich eben auf die Straßenbahn gewartet und es war so eine Unterführung und da war ein älterer Mann, der war sehr korpulent und also jetzt so, wo ich das Gefühl habe, ich könnte wegrennen. Also und trotzdem, der hat sich so weird verhalten einfach wieder. Der hat irgendeine Elektro, es hat ausgeschaut wie eine Autobatterie, hat der aus dem Rucksack ausgepackt mit so einem elektronischen Steuerungsgerät und ich habe das von der Weite, es waren ungefähr so, keine Ahnung, 20 Meter zwischen uns, habe ich das nicht erkennen können, was das ist. Und mein erster Gedanke war, der wird wohl eine Bombe zünden da, oder? Aber es hat so ausgeschaut, als was, dann waren nur so Kabel in den Rucksack rein und der hat sich so komisch verhalten. Wirklich als Frau, mir geht's Kopfkino los und ich bin dann, und dann ist eine andere ältere Frau gekommen, die danach auf die gleiche Straßenbahn gewartet und da war ich zumindest so, nur eine Frau da, ich bin zumindest schon mal wieder ein bisschen sicherer. Aber es war so, und dann hat er sich in der Straßenbahn wieder gegenüber von mir hingesetzt. Und er hat nichts mit dem Mund gemacht, er hat nicht irgendwie irgendwas Obszönes, sondern, aber er hat mich mit seinem Blick einfach fixiert. Er hat mich fixiert, so, nur mich angeschaut die ganze Zeit. Und ich habe dann halt wieder aus dem Fenster geschaut, aber ich habe halt einfach die Blicke gespürt. Und da war ich so, warum? Ja. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will einfach allein mit der Straßenbahn zu meinem scheiß Hotel fahren. Lass mich in Ruhe. Es ist wirklich so, oder gestern auch, ich steige ins Taxi ein, am Bahnhof, unten in der Tiefgarage. Und mein erstes Ding ist, ich habe dir dann aus dem Auto noch gleich geschrieben, steige jetzt gerade ins Taxi. Und mein erstes Ding ist halt so, ich hoffe, er fährt heim. Und das ist halt so, ich kann das auch nicht abstellen. Es ist so, I don't know. Und wir haben dann halt eben nach dem Training auch kurz geredet, dass es halt für viele Männer so unvorstellbar ist, das nachzuvollziehen, wie sich's anfühlt und warum diese Angst irgendwie an immer auch begleitet. Und die wäre halt nicht da, wenn man wüsste, das seien nur Frauen, dann hätte ich diese Angst nicht.
Weil wenn eine Taxifahrerin wäre, hätte sie es nicht gedacht.
Wahrscheinlich, vermutlich.
Ja.
Das ist das Traurige halt so. Mhm. Und eben, wenn du jetzt sagst, so, du gehst mit zwei Fünfjährigen aufs Männerklo und da nimmt jemand nicht Rücksicht oder verhaltet sich diskret, Alter, ich glaube, mir wird was abgehen.
Ja, aber ich finde die Lösung ganz gut.
Ja.
Ja.
Um das zu closen. Aber führt mich doch gleich.
Deine Beobachtung.
Ja, ich wollte gerade sagen, führt mich zu meinem Beobachtet. Also ich war seit ewigen Zeiten mal wieder mit meinen Mädels abends was essen. Wir haben auf meinen Geburtstag nur angestoßen und waren vergangenen Freitag eben zuerst Abendessen in der Altstadt. Es war voll warm. Und dann, also eine Freundin und ich, wir waren da die Letzten. Die anderen sind alle heimgegangen und so, ja, wir wollen jetzt auf einen Drink gehen. Und sind halt durch die Stadt. Dann hat es genau zum Regnen angefangen. Da war so Sommerregen. Mhm. Und dann, ich habe mir ja, wie du weißt, kürzlich so neue, zum Thema materialistisch kaufe ich mir nichts, aber ich habe mal ein Geburtstagsgeschenk gemacht, ich habe mir so richtig geile Boots gegönnt.
Ja.
Sowas wollte ich schon ewig haben und habe die gesehen und habe gedacht, komm, ich schenke mir die selber zum Geburtstag. Und die hat die an mit einer kurzen Hose, war, also ich fand generell cooles Outfit halt auf jeden Fall. Und meine Freundin hat ein Kleid angehabt mit Sandalen. Und dann dauert es nicht lang, wir haben halt eigentlich eine Bar gesucht, die Anne hat zugehabt, müssen wir wieder retour gehen, hören wir schon hinter uns irgendwie so jemanden anschlufen, hey Mädels, und wir waren so, da kommt nie was Gutes, wenn einer von hinten so angeschlurft kommt, jetzt muss ich euch mal eine Frage stellen, also, wieso hast du Boots an und wieso du Sandalen, wo kämmt's denn ihr her? Und da war ich so...
War das die Anmache?
Seriously? Das ist das Kreativste, was da eingefallen ist, um zwar Frauen anzusprechen, die du offensichtlich jetzt gerade gut findest oder hat die wirklich nur der Fakt interessiert? Ich glaube, du wolltest irgendwie in Kontakt treten, aber verdammt nochmal, dann lass da was Kreativeres einfallen. Irgendwie so wirklich die...
Was hast du geantwortet?
Wir waren beide einfach nur so, darf ich euch was fragen? Wir waren so, nein, wir sind weitergegangen. Und dann ist er halt noch, eben hat er seine Frage nachgeschossen und die war dann so, ja, ich habe eh was Blödes geantwortet. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich komme halt von woanders her, habe aber, ich wollte sagen, ich komme aus dem Winter, es war auch doof. Und er hat aber gedacht, ich sage, ich komme aus dem Buff. Und er so, ach so, na, das habe ich jetzt aber nicht damit sagen wollen. Also ihr schaut super aus. Und ich war dann so, lass stecken. Es ist das Gespräch geht in eine ganz falsche Richtung. Es ist ganz komisch. Schönen Abend noch. Und dann war irgendwie, es war so komisch. Ah. Und die war dann irgendwie nur so, das ist das Kreativste, was da jetzt gerade eingefallen ist, um uns zu beeindrucken, damit wir stehen bleiben. Und mit
also ins, einfach das Kompliment war nicht
da. Ja, oder einfach zu sagen, hey, ich habe gesehen, ah ja, eure Outfits sind so unterschiedlich, aber voll cooles Style. Es ist mir aufgefallen. Sag was.
Boah, wie? Das hat dir aber getriggert. Steph,
es ist wirklich, also,
mir muss gestern, man jetzt loben, dass es überhaupt traut hat und dann aber so einen Schwachsinn von sich gegeben hat? Oder soll er es dann gescheiter lassen?
The bar is in hell, wirklich so. Ja, aber du musst jetzt auch zugeben. Na, was ist das für ein Spruch?
Sehr, sehr langweilig. Ich meine, ihr habt da null Bock gehabt auf irgendein Gespräch mit wem anderen.
Wenn jemand kommt und das ist lustig und kreativ und man kommt in ein Gespräch und man merkt aber einfach so eine Plumpe von der Seite, na, da bleibe ich gar nicht stehen. Also wirklich so, uff.
Ja, verstehe.
Ja, das war ein Beobachtung. Ich war dann nur so, wirklich, das ist das Kreativste, was ihm eingefallen ist. Ich habe noch einen Begriff gelernt, den muss ich auch noch kurz sharen. Und zwar.
Ich habe jetzt mit dir schon zwei Begriffe gelernt:
Man-Centered Women. Und anscheinend, das war ein Insta-Video,
ja.
Dass irgendein 14-, 16-Jährige das zu ihrer Tante gesagt hat, die aber anscheinend irgendwie auch so Ende 20, Anfang 30 war, dass sie gesagt hat, ich bin doch keine man-centered woman. Und dann war die so, hä, was soll das bedeuten? Und dann hat die 14-, 16-Jährige, also auf jeden Fall sehr junges Mädel, ihr erklärt, dass sich ja ihre Existenz nicht darum dreht, die Aufmerksamkeit von Männern auf sich zu ziehen. Und ich war so, puh.
Ah, ja.
Also
das nicht checken nur die Jungen quasi jetzt
die
schon,
Jungen
oder?
Sind halt wirklich so, dass sie sich denken, es interessiert sie nicht da, ihre gesamte Existenz danach auszurichten, dass sie quasi diesem Male Gaze oder diesem männlichen Blick und dieser männlichen Perspektive entsprechen.
Ja, geil.
Und dann war ich auch so, krass, ich würde ich mich gern davon befreien können.
Du bist
so
aufgewachsen.
Ich kann mich nicht davon befreien. Mhm. Und die Diskussion habe ich nämlich auch noch auf Insta die Tage geführt. Ja, quasi, dass das ja quasi Pick-Me-Girls sein. Und Pick-Me-Girls sind ja wieder Frauen, die andere Frauen abwerten. Aber male-centered women sind ja Frauen, die versuchen, also das ist was Intrinsisches in meinem Kopf oder in meiner Erklärung. Ich bin so erzogen und mein Weltbild ist so aufgebaut, dass ich immer schauen muss, mich so entsprechend zu optimieren, dass ich dem gesellschaftlichen Bild einer Frau entspricht. Also dass mein Körperbild
das, was
entsprechend ist.
Von Männern geprägt
ist. Genau. Und auch, dass ich ja nicht älter werde oder also was
ja,
ist so die ganze
das Ausschauen, Schminken und genau. So weiter, oder alles Äußerliche. Aber auch das Verhalten, oder? Kommt ja da auch dazu.
Ja, auch, ja.
Ja, das ist spannend.
Naja, und auch dieses, womit fülle ich mein Cup sozusagen? Also worauf baut mein Selbstvertrauen auf? Baut mein Selbstvertrauen und mein schon Selbstvertrauen darauf auf oder Selbstwertgefühl. Selbstwertgefühl darauf auf, dass ich eben Aufmerksamkeit von einem Mann kriege. Oder ist es was ich mir selber geben kann? Da kann ich mich auch nicht frei machen davon. Über das habe ich jetzt so viel nachgedacht.
Aha.
Aber male-centered woman ist so ein geiler Begriff.
Aber generell auch der Fakt, ob man sich von außen mehr definieren lässt. Immer, das ist natürlich nur mal ein spezieller Fall. Aber auch so jetzt wie ich oder du. Braucht man immer die Bestätigung von außen oder genügt es eben
ist aber,
von dir intrinsisch?
Ist aber auch nochmal was anderes, finde ich. Das muss man auch nochmal komplett trennen.
Ist nicht das Gleiche.
Ist nicht das Gleiche, weil Frauen da nochmal ganz andere Voraussetzungen haben als jetzt du als Mann zum Beispiel.
Aha. Ja, voll. Das ist spannend.
Oder? Weil wenn du älter wärst zum Beispiel, nachher hast du ja viel weniger Druck. So. Ja. Klar, kann man jetzt sagen, ja, du müsstest auch irgendwie fit sein und damit du irgendwie gesund alterst oder so.
Scherz.
Aber generell haben Männer ja eher den Vorteil, dass Männer reifen wie ein guter Wein oder sowas.
Wo ist das gehört?
Es war ein Insta-Video, male-centered woman, die hat das erklärt. Mhm. Und die war auch irgendwie so mindblown und die war auch so,
guter cool, Begriff. Cool, dass das die Jungen checken.
Und dann muss ich noch ein Fettnäpfchen mit euch teilen. Also wir sind dann in der Bar gegangen, haben uns einen Drink bestellt und dann wirklich, es war voll der heiße Tag eben, es war schon so ein Sommerregen und voll dunstig war es. Und wir sitzen so ums Eck der Bar, haben uns irgendwie voll gute Drinks gegönnt und waren auch voll, haben voll nett miteinander gequatscht. Und dann spüre ich schon so hinten auf dem Rücken, dass was krabbelt. Und dann habe ich gedacht, das ist so Fliege und habe es nur so ein bisschen weg und dann irgendwie wieder. Und dann schaue ich auf meinen Oberschenkel. Und dann sitzt auf einmal, ungelogen, also wirklich so eine halbe handgroße Spinne auf meinem Oberschenkel. Kannst du mir vorstellen? Aha. Ich habe völlig einen Satz von diesem Barhocker gemacht. Ich war nur so, voll laut geschrien.
Beim Essen?
An der Bar, wo wir noch was getrunken haben. Habe dann meine Finger genommen und habe diese Spinne so fast zum Nachbarn rübergespeckt. Und die Caro ist fast vom Barhocker geflogen, also meine Freundin, weil sie sich so zerfetzt hat, wie das Bild war, weil ich es irgendwie gesehen habe, geschrien habe und dann wirklich so voll elegant einen Schwung gemacht habe. Das hat sonst keiner gesehen, aber
hat zwei andere aufgefangen, ne?
Na, sie war dann am Boden und ist dann am Boden herum gekrabbelt,
gekugelt,
die Spinne. Aber das war auch sehr, wo ich mir gedacht habe, so, und in meinem Kopf, ich habe zuerst gedacht, ich sehe wie so eine Vogelspinne auf meinem Oberschenkel
die
sitzen auf einmal. So war es aber so ungefähr.
So groß.
Ja. Hey Steff, wir müssen kurz über einen Podcast sprechen, der quasi das Gegenteil davon ist. Ich habe eben mal irgendeine Meinung aus dem Bauch heraus.
Hä? Also du meinst nicht unseren Podcast?
Na, wobei wir natürlich auch sehr fundiert aus dem Chaos herausarbeiten.
Genau, absolut. Wissenschaftlich geprüftes Beziehungschaos.
Aber genau deshalb passt es eigentlich so gut. Kennst du den Podcast Erklär mir die Welt von Andreas Sator? Der feiert nämlich sein 8-jähriges Jubiläum und hat mittlerweile, bitte halt die fest, auch 400 Folgen veröffentlicht. Also ich finde das richtig krass. Und das ist ein Podcast, der seit Jahren versucht, die Welt ein bisschen verständlicher zu machen.
Ja, und das mit Themen von Politik über Wirtschaft bis Psychologie. Also perfekt für alle, die manchmal das Gefühl haben, kann mir bitte jemand diese Welt erklären?
Und weil unsere HörerInnen ja wissen, dass wir hier regelmäßig über Liebe, Streit, Beziehung und emotionale Überforderung sprechen, möchten wir euch eine Folge besonders empfehlen. Und zwar ist es die Folge 156, Erklär mir gute Paarbeziehungen mit Katharina Henz. Auch ein sehr aktuelles Thema bei uns.
Genau, weil in der Folge geht es darum, warum Beziehungen oft scheitern, zum Beispiel an enttäuschten Erwartungen oder zu wenig Wertschätzung und vor allem, was man tun kann, damit es erst gar nicht so weit kommt.
Also quasi eine Folge, die man hören sollte, bevor man sich wieder darüber streitet, wer den Geschirrspüler falsch eingeräumt hat oder die Wäsche nicht in den Schrank geräumt hat, gell?
Ja, wobei, der ist objektiv falsch eingeräumt, wenn du ihn einräumst.
Hä? Also damit hätten wir jetzt mal wieder offiziell die nächste Paartherapiesitzung gebucht, Steff.
Hört rein in Erklär mir die Welt, überall, wo es Podcasts gibt.
Und startet gerne mit der Folge 156 Erklär mir gute Paarbeziehungen. Viel Spaß.
Aber Sarah, du hast ja nur mehr Beobachtungen.
Ich habe nur mehr Beobachtungen. Also eine Beobachtung noch und zwei Bezugnahmen haben wir bekommen.
Okay.
Meine Beobachtung ist nur sehr kurz. Und zwar, ich muss so lachen. Eben, ich bin vorgestern für eine Kooperation nach Wien gefahren und habe dann eben spätabends im Hotel eingecheckt. Und ich glaube, da waren halt irgendwie zwei Jungs, die waren irgendwie so, keine Ahnung, mein Alter, irgendwie so Anfang 30. Ja,
whatever. Das finde ich nett, dass du dir als Jungs bezeichnest.
Ja, zwei Männer, aber sie waren halt nur so ein bisschen so von ihrem ganzen Wesen her, die waren halt hinter der Rezeption drinnen, also die Rezeption war nicht besetzt und dann habe ich nur gehört, ich weiß nicht, haben sie Fußball geschaut oder so, aber die haben sich halt irgendwie, haben sie und so gegrölt miteinander, haben halt dann Spaß irgendwie gehabt und haben es lustig gehabt und irgendwann bin ich halt so ums Eck umgegangen, nach ein paar Minuten habe ich gesagt, hallo, ich würde gerne eigentlich einchecken. Und dann ist einer rausgekommen, dann war er eh schon so. Der andere hat mich dann zuerst gesehen, dann war so, so quasi, du musst leise sein. Und die Lautstärke haben sie halt dann wieder von über seinen Livestream voll runtergedreht. Auf jeden Fall hat er mich dann eingecheckt und so. Und dann musste ich halt nur irgendwie unterschreiben. Und dann waren so, ja, na, Kostenübernahme, ihre Firma bezahlt das Hotelzimmer für sie. Und dann habe ich so gelacht und so, ah, okay. Ja, und die Rechnung, ja, boah, das war es jetzt gar nicht. Tagesabschluss haben sie jetzt schon was fertig
ihre
gemacht.
Ihre Firma, aber deine Firma.
Ja, ich habe es also ja selber gebucht. Und dann war er eben so, na, aber machen Sie sich keine Sorgen, es macht alles ihre Firma für sie. Und ich war dann so, ja, aber ich bin meine Firma. Und es war in meinem Kopf, boah, das ist so ein geiler Moment. Am liebsten hätte ich nur gesagt, Brudi, ich bin meine Firma. Ja,
hast du nicht gesagt. Das ist cool.
Aber das hat mich so an Cher erinnert, wie sie sagt, Mom, I am a rich man. Und das war so ein geiler Moment, weil er war dann so da und hat mich so angeschaut und so, ah, okay, ja, so quasi.
Das ist so
voll. Voll so überrascht, dass ich jetzt da meine eigene Firma habe.
Ja, ich habe das jetzt gerade mal so beobachtet, auch im Umfeld, weil jemand beruflich wieder irgendwo hinfliegen hat müssen bei einer Stelle, wo er angestellt ist halt. Und ich denke mir manchmal, wie viel Geld eine Firma oder so ein größerer Konzern für sowas auch ausgibt, für Transport, für Unterkunft. Und ist das eigentlich manchmal ein Grund für Menschen, in so einer Position auch lang Spaß zu haben, weil man so unterwegs ist und irgendwie auch so ein Gefühl hat von, man ist wichtig. Weil manchmal denke ich mir auch, sind also Trips nicht so wichtig, wie sie erscheinen. Sondern oft ist ja der Trip an sich einfach auch geil, so ein Geschäftstrip. Er müsste vielleicht nicht immer sein, ja, aber ist auch manchmal geil. Glaubst du, ist es oft da, wie viel Prozent glaubst du von so Trips müssten nicht sein und werden einfach gleich gemacht, weil sie ein bisschen geil sind? Hälfte?
Keine Ahnung, kann ich voll, also dadurch, dass ich ja auch nie in einem Konzern gearbeitet habe, ich habe da keinen Einblick.
Ja.
So.
Aber das ist ja bei Hotels wahrscheinlich so fast das Hauptsächliche,
ja,
oder vor allem in so Städte.
So Motel One
nur,
oder
genau,
da kennen wir
nur
so Business-Kunden die ganze Zeit.
Genau, aber der Konzern zahlt das.
ich fand es halt irgendwie so ein lustiger Moment, weil so wie ich halt ausgeschaut habe, war so, ich komme halt dann ein in meine Outfits und dann irgendwie, und er war dann richtig so ein bisschen beeindruckt. Man hat richtig gemerkt, dass sich irgendwie so die Stimmung mir gegenüber dann irgendwie so verändert hat und ich musste innerlich so lachen und es war dann irgendwie so ein Moment, wo ich wirklich so voll so selbst ermächtigt war und so gedacht habe, so, Brudi, das ist meine Firma.
Ja, gemeint, du bist von der Marketingabteilung von der Sarah Ager Agency.
So Marketingmäuschen. So, ja, aber das war auf jeden Fall sehr lustig.
War das dasselbe, der mir in der Nacht mit dem Internet geholfen hat?
War doch Steffi, ich war in einem ganz anderen Hotel.
Ach so, ich warte, du warst im
gleichen. Nein, ich war in einem ganz anderen Hotel, aber okay. Gut, dass du gewusst hast, wo ich war.
Warst du im Stundenhotel?
Nein, war ich auch nicht, ich habe es mir nämlich selber gebucht.
Okay.
Auf jeden Fall haben wir auch noch eine Bezugnahme gekriegt und zwar vielen Dank, eine Sprachnachricht einer Floristin oder ich glaube ehemalige Floristin, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Mhm. Auf jeden Fall hat sie gesagt, sie muss dir recht geben.
Okay, jetzt bin ich voll gespannt.
Tönt. Sie hat gesagt, sie versteht die voll. Als Floristin kann sie deine Meinung nur bestätigen, dass es sinnlos ist an diesen kommerziellen Feiertagen wie Muttertag, Vatertag jetzt wahrscheinlich nicht, aber Valentinstag und so, Schnittblumen zu kaufen.
Aha.
Weil sie viel, viel teurer sind, A, als an jedem anderen gewöhnlichen Tag, B, diese Blumen vorher wirklich wahrscheinlich schon eine Woche, ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Zeitraum sie gesagt hat, aber wesentlich früher halt angekarrt werden, weil die Nachfrage an dem Tag so groß ist und die dann viel, viel weniger lang halten, weil sie davor eben schon einen längeren Transportweg zurückzulegen hatten. Und deswegen hat sie gesagt, findet sie es gut, das außertourlich sich zu schenken, cool, oder sie so Stöckerln. Mhm. Ich habe ihr dann zurückgeredet und habe gesagt, I see the point. Trotzdem kann ich mich nicht ganz davon freimachen, an diesen Tagen mich über Aufmerksamkeiten zu freuen. Ja.
Okay, ja, das gefreut mich.
Ja, habe ich mir gedacht.
Finde ich aber spannend, gefreut, dass das von einer Floristin kommt. Die lebt ja quasi davor. Aber es sind wahrscheinlich hauptsächlich wegen die auch, glaube ich, die Tage und so, die normalen Aufträge, Hochzeiten oder irgendwelche Veranstaltungen.
Also ja, aber Hochzeiten ist ja auch sowas, wo einfach Blumen, wenn du sagst,
ja, aber das kann
du
kommst
und brauchst
planen
für eine Hochzeit, dann ist es ja auch, glaube ich, nochmal 20%
aber das
20%
ist geplant im Vorhinein, oder? Aber ich glaube auch, dass so eine, so Floristen zum Beispiel voll auf die Eier geht, sowas wie Valentinstag oder eben, was ist der andere Tag? Muttertag. Oder das sind so die Tage, wo sie, das sind ja die einzigen Tage, wo viele Menschen, glaube ich, in so ein Geschäft einigen. Glaube ich jetzt mal. Und ich, so wie sie gesagt hat, ich glaube, ich habe da schon ab und zu eher einfach mal so zwischendurch was gehabt.
Sie hat gesagt, sie fand das mit den Lego-Blumen, fand sie genial.
Danke.
Well.
Du hast immer noch nicht zusammengebaut. Sie waren,
boah, wirklich
schön. Boah,
Steff, es hat, glaube ich, 1000 Teile. Diese, wann hätte ich das machen sollen jetzt
ich
in letzter Zeit?
Ich baue es gerne mit dir. Bauen wir es mal zusammen.
Ja, aber da hat die ja noch gar keine Ruhe. Da braucht man ja einen Platz,
nie
wo man
das... Ruhe für das, weil es keine Priorität hat für dich. Du wirst in 5 Jahren noch nicht zusammengebaut
Steff,
haben.
Aber das musst du jetzt auch sagen, das ist so eine Herbstaktivität. Das kann ich machen, wenn es draußen irgendwie schon stürmt und vielleicht schneit und dann sitze ich da bei meinem Tee und dann kann ich so eine Blume bauen.
Okay, ich werde ein Update geben im Herbst,
Monate,
ob man dann...
Aber jetzt, wo das Wetter schön ist, da will ich am Abend auf dem Balkon sitzen und irgendwie nur, weiß ich nicht, das draußen genießen, aber da will ich doch nicht irgendwie filigran und kleinteilig irgendwie im Halbdunkeln diese Blume zusammenstecken.
Ja, und im Herbst ist es nicht dunkel, oder wann?
Ja, aber da kann ich mal Licht einschalten. Da brauche ich ab 5 Nachmittag brauche ich ja Licht.
Man muss
ja
immer verstehen, wie andere Leute eingestellt sind, aber ich freue mich, wenn wir es zusammenbauen. Vielen Dank für die Bezugnahme und ich werde trotzdem ab und zu mal vielleicht nicht an die Tagen, wo man unter Anführungszeichen muss, sondern einfach zwischendrin mal dir eine kleine Aufmerksamkeit. Weil es ist ja dann auch schön.
Was, wie war das? Ach, genau, zum Hochzeitstag hat eine Instagram-Followerin hat mir dann geschrieben, weil du mal so Schnittblumen an unserem Hochzeitstag, bevor du bist ja nicht da gewesen. Ah, du bist bald dann geflogen an unserem Hochzeitstag, genau.
Ja.
Hast du nur schnell aus dem Supermarkt so einen Strauß Blumen gebracht? Und dann war sie so, wow, er hat sogar geschafft, dir Schnittblumen. Oder wie hat sie jetzt so geil geschrieben?
Ja, aber ist es
hat das wirklich geschafft, über seinen Schatten zu springen und dir einen Strauß Schnittblumen aus dem Supermarkt zu bringen? Und ich war so, sie hat ein Auge dafür.
Mhm. Ja, aber ist es dann wieder so ein Riesenunterschied, wo sie herkommen?
Man sieht es halt. Du siehst es, ob es von einem Floristen ist oder ob es halt wirklich an der Kasse beim Hof mitgenommen
hast. 4 Rosen, wenn ich die von der Verpackung aussortiere, siehst du, ob die vier Rosen vom M-Preis kommen
oder von genau der Floristin. Man sieht genau die Supermarktsträuße und du siehst, ob das
das ist wie so eine Discounterblume.
Das sieht man wirklich.
Aber das Streusel, was ich gekauft habe, wo die Claudia Stöckel
da
war.
Hast da 15 Euro im Supermarkt für das gezahlt.
Ja, sowas hätte, glaube ich, bei einer Floristin 40 Euro oder so gekostet. Wahrscheinlich. Also es war ein fetter Strauß, gell? Aber der war nicht schier.
Und sie hat, sie hat gesagt, wow, der ist wunderschön, der Strauß. Sie haben gesagt, was? Dann habe ich gedacht, ah, da ist es ihm wert. Aber für mich sind es die 4,50 Euro Blumen.
Ja, aber schau, weil da wird da fotografiert und ist quasi a moment in time.
Und was ist unser fünfter Hochzeitstag? Da kommt Anni wieder. Das ist ein Moment in time.
Ja, aber das war für uns zwar ein Moment in time.
So, das haben wir dann beim Thema außen,
haben wir kein Foto gemacht.
Außenwirkung und Bestätigung von außen kriegen.
Ja, wir haben jetzt ja auch... Also da brauchst du jetzt nichts scheiße, wenn man den Tisch so auftischt, wie damit er schön ausschaut, wegen den Fotos und nicht, wie man sonst immer frühstückt.
Naja, um also sie zu beeindrucken.
Eben, ja. Deshalb auch der 15-Euro-Strauß. nur was mich beschäftigt, das habe ich vergessen fast. Ich bin ja Trauredner am Wochenende und ich werde danach berichten, wie es gelaufen ist, ob das cool ist, weil eigentlich hat das ein Kollege von mir hat mich gefragt, und ich bin jetzt erst drauf gekommen, wie viel Arbeit das ist. Danke, dass du mir ein bisschen geholfen hast, aber ich weiß nicht, wie viele Stunden ich an der Trauerrede herumgedoktert habe. Und ich weiß nicht, ist sie zu lang, ist sie zu kurz, keine Ahnung.
Hast du es mal durchgeredet? Du musst ja ungefähr mal die Zeit.
Ich rede sowas nie durch davor.
Du musst es jetzt einmal durchreden, damit du ungefähr nicht, dass es ungefähr in 15 Minuten, dass es schneller ist wie das Standesamt.
Na, das nicht. Ich glaube eher, dass es zu lang ist.
Na, glaube ich nicht. Es ist nicht so lang. Also nicht? Ich habe es ja gelesen und man liest, glaube ich, schneller, als man spricht. Ja. Aber mit Nervosität spricht man auch schnell. Vergiss das nicht. Dann gibt es schon 2, 3 Songs dazwischen.
Mhm. 5 Songs insgesamt.
Ah, 5 sogar? Mhm. Ach so, ja dann.
Okay. Ich glaube, er hat zwar gesagt, es singt der Roli, Ro Bergmann, super Typ, kannst du mal reinhören. Der singt und wir haben gesagt, wenn es gut läuft, wird man das dann auch an. Ich habe ein paar Jokes einbaut. Ich bin gespannt, ob die gut kommen oder
jetzt
nicht.
Jetzt liefer erstmal ab, bevor du den Mund schon wieder zu voll nimmst.
Ich bin nervös, wollte ich sagen.
Ja.
Du stresst es ein bisschen.
Merkt man dir gar nicht an.
Okay, danke. Okay, bitte, Sarah. Du hast noch was?
Wir haben noch eine Bezugnahme gekriegt. Ich habe heute nur ein E-Mail gesehen. Und zwar, das würde ich gerne einfach mal vorlesen und... Ich glaube, wir können dann kurz drüber diskutieren. Mhm. Hallo ihr beiden, ich hätte nicht gedacht, dass ich euch einmal schreibe, but here we go. Eines vorab, ich liebe euren Podcast und habe euch regelmäßig auf den Ohren. Zu meiner Situation bzw. Frage. Mein Mann und ich sind Eltern von 2 super süßen, stritzligen Kindern.
Stritzlig.
Meine Schwiegereltern und mein Papa wohnen weiter weg von uns, das heißt Kindergarten und Krippe sind unser Sicherheitsnetz. Im Sommer wird die Kinderbetreuung eher dünner, das heißt, wir teilen die Sommerferien relativ gut ein. Und sowohl meine Schwiegereltern als auch mein Papa wurden für die Betreuung eingeteilt. Heute, 3 Wochen bevor mein Papa die Nuggets nehmen hätte sollen, hat er mir abgesagt. Es ginge nicht, weil er eine Baustelle ausgemacht hat, sein Haus bekommt eine neue Fassade, er schafft es vom Kopf her nicht. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, seine Frau hat nicht frei bekommen, das heißt, er müsste großteils alleine auf die beiden aufpassen.
Also der Opa.
Genau. Mhm. Als meine Schwester und ich klein waren, hat meine Mama den Löwenanteil der Care-Arbeit gemacht, sagen wir 90%. Meine Beziehung zu ihm ist relativ kompliziert, also da ist schon einiges in der Vergangenheit passiert. Er ist auch nicht der Verlässlichste, aber ich habe immer versucht, dass er zu meinen Kindern eine gute Beziehung hat und er liebt sie auch. Er hat sich auch vor einiger Zeit beschwert, dass er sie so selten sieht. Als mein Mann von der Absage erfahren hat, war er richtig wütend und meinte, dass wenn das so ist, bekommt er die Kinder nie wieder und er wird den Kindern auch sagen, dass der Opa sie im Sommer nicht haben will. Als ich davon erfahren habe, habe ich gleich in den Planungsmodus umgeschaltet, weil ich für diesen Zeitraum unbedingt Hilfe brauche. Ich bin auch wütend und enttäuscht, habe aber zu meinem Papa nur okay, gut gesagt. Ich dachte mir, es ändert nichts an der Situation, wenn ich jetzt wütend werde. Aber ich habe auch nicht gesagt, dass das so nicht geht. Was meint ihr? Soll ich das nochmal ansprechen? Ist ein, er bekommt die Kinder nie wieder zum Aufpassen zu krass? Danke für eure Meinung und bleibt so toll, wie ihr seid. Ganz liebe Grüße von einem Recovering People Pleaser.
Ich zuerst.
Sag du mal.
Also, ich kann nur sagen, was ich machen würde.
Verdrängen.
Nein, ich darf genau das sagen, was sie eigentlich geschrieben hat, dass sie enttäuscht ist, dass sie beide enttäuscht sind. Einerseits haben sie damit gerechnet und schon damit geplant und jetzt sind sie richtig enttäuscht. Man muss ja die Wut, die man anfangs hat, bringt oft nichts, die gleich weiterzubringen. Aber
ausdrücken, dass sie enttäuscht sind, da die auf jeden Fall, und nicht nur sagen, okay, passt schon, weil dann checkt der Opa ja auch nicht. Also auf jeden Fall sagen, dass man enttäuscht ist. Und dann so, ich glaube, es ist also der Fall, Taten bringen dann mehr als Worte dann. Und dann halt einmal in nächster Zeit vielleicht die anderen ausgemachten Sachen oder so, auch wenn es vielleicht helfen darf, mal weniger Kontakt haben, weil es vielleicht ein bisschen gespüren lassen muss. Aber auch nicht so radikal, so nie wieder. Das glaube ich, das nie wieder und jeden seinen Fehler, den er einmal gemacht hat, für immer vorzuhalten, finde ich auch oft sinnlos. Da schaut man sich selber auch viel. Also die Enttäuschung, glaube ich, da die anbringen und dann mal schauen, wie es weitergeht. Aber nicht so radikal. Mhm. Oder wie siehst du es?
Ja, also ich finde vor allen Dingen, die Kinder damit zu belasten, das würde ich auf keinen Fall machen, so quasi, der Opa will euch nicht haben.
Das ist so die Beziehung zu Oma, Opa oder wem es halt so
ist
gibt.
Ist was Besonderes.
Ist was Besonderes, die soll man den Kindern auch nicht verwehren, auch wenn jetzt das Verhältnis kompliziert ist, weil es ist ja quasi eine Beziehung zwischen anderen Menschen und nicht zwischen dir und denjenigen.
Am Ende des Tages bringt man Kinder ja, wenn man sie mit diesen Themen belastet, dann bringt man sie immer einen Loyalitätskonflikt. Genau. Also sei es jetzt zwischen den Eltern, aber auch bei Großeltern, dass man immer das Gefühl hat, da ist jetzt ein Streit und Kinder beziehen sowas ja, so wie ich das verstanden habe, immer auch, also die Kinder geben sich selber die Schuld dafür, dass sie was falsch gemacht haben. Deswegen finde ich, dass das von den Kindern irgendwie fernzuhalten ist, dass man ihnen das sagt und sagt mal, der Opa hat eine Baustelle, er schafft es leider nicht da, ich weiß, es ist voll enttäuschend, auch zu sagen, ich bin auch enttäuscht, ich finde, das dürfen sie sehr wohl wissen, aber halt nicht so mit dieser Wut und diesem, dann werdet ihr nie wieder zum Opa. Also ich finde, das sind die Emotionen, die da raussprechen aus der Enttäuschung und auch vielleicht dann der Überforderung, so verdammt, wie plane man das jetzt, wenn eben, es ist ja, man ist ja da als Eltern einer Zwickmühle, man hat sich irgendwie schon so einen Plan gemacht und dann kommt es dazwischen. Jetzt als neutrale, außenstehende Person kann ich natürlich aber auch die Seite des Opas verstehen, dass er sagt, mal, es ist ihm vielleicht einfach alles zu viel, er schafft es nicht da. Meistens sind halt dann die Eltern doch irgendwie auch schon älter, kommen oft mit die Enkelkinder dann auch an Grenzen. Und dann finde ich es auf der anderen Seite aber auch wieder wertvoll, dass er es kommuniziert und sagt, ihm ist es einfach zu viel, es ist jetzt bei ihm auch dazwischen gekommen. Die Art und Weise, wie er es kommuniziert hat, ich meine, ich war jetzt ja nicht dabei, aber ist ja vielleicht dann auch optimierungswürdig, dass er halt sagt, es tut mir jetzt voll leid oder keine Ahnung. Aber dass er vorher sagt, dass ihm das wahrscheinlich zu viel ist, finde ich besser, als wie er es komplett überfordert mit den Kindern. Da geht irgendwas schief.
Und dann geht es kurzfristig nicht.
Oder genau, oder sie müssen sie dann wieder abholen. Also dann eigentlich lieber vorher zu kommunizieren, wo die Grenze ist. Aber natürlich ist es nicht cool, wenn man sich, wenn es eigentlich ausgemacht ist und man hat sich schon auf das eingestellt. Aber auf der anderen Seite finde ich, man muss als Eltern halt da immer irgendwie damit rechnen, dass irgendwann nochmal was dazwischen kommt und dann wieder jonglieren, auch wenn es nicht geil ist. Dass das als Kind, also was sie jetzt aus ihrer Perspektive, kann ich es voll nachvollziehen, dass einem das so einen Stich gibt, dass es so weh tut, wenn man dann das Gefühl hat, da lasst mir jetzt, weil eigentlich ist dann ja das innere Kind, was aus einem spricht und wo man sagt, ich brauche jetzt eigentlich meinen Papa und mein Papa ist dann, wo ich ihn brauche, nicht für mich da. Und das ist aber das innere Kind, was dann wieder, und da aber auch wieder hinzuschauen und auch wieder irgendwie Bordepositionen zu sehen oder sich selber dann auch erstmal wieder zu beruhigen und eben auch, wie sie sagt, eine Lösung zu finden. Aber ich würde es dann nachträglich auf jeden Fall ansprechen und sagen, hey Papa, wenn du öfter unzuverlässig bist, dann löst es das und das in mir aus oder dann fühlt sich das für mich so und so an. Also offen über die Gefühle reden und dann halt einfach aber auch abstecken, ob man sich das in Zukunft nochmal so antut. Weil wenn er nicht verlässlich ist, dann kann man ja auch nicht auf ihn zählen. Also muss man sich eigentlich vorher was anderes suchen, eine andere Lösung suchen.
Dann muss man ihm kommunizieren, dass halt in Zukunft, wenn das so unzuverlässig ist, dass man das weniger oft machen muss oder
ja, dass man halt
wir uns
so
anderweitig
mit ihm,
noch Hilfe suchen
da
müssen.
Kann man vielleicht gemeinsame Ausflüge planen oder er kommt zu Besuch, aber man kann halt dann irgendwie scheinbar ja nicht planen, dass er die Kinder für eine Woche, dass sie für eine Woche bei ihm sind.
Aber
oder
sie
so.
Nicht da, dass so aus der Emotion sagen, ob nie wieder.
Nein, das finde ich auch,
weil,
sehr emotional.
Genau,
weil
auch seinen Grund haben und wie du sagst, ja ganz gut, dass es zumindest kommuniziert und nicht kurz davor sagt, es geht nicht. Wir haben ja jetzt nur Zeit zum Adaptieren. Ich dachte, ein bisschen eine Cooldown-Phase machen und dann sagen, hey, aber enttäuscht bin ich schon ziemlich. wie machen wir das in Zukunft, wenn du generell weniger Kapazität hast oder so oder dir das nicht zutraust, dann müssen wir es halt weniger machen. Oder dann einfach
zu sagen, wenn, also wenn es einmal ist, finde ich, dann das kann jedem passieren, dass dann was dazwischen kommt oder man dann absteckt. Ich habe dazu gesagt, aber das fühlt sich für mich jetzt gar nicht rund an. Ich finde, so eine Beziehung muss das irgendwie aushalten, auch wenn es nicht geil ist, dann für die andere Seite. Aber wenn das halt öfter ist, dass er nicht so verlässlich ist, dann kann man halt auf das nicht setzen, so wie es dann tut. Dann kann man halt sagen, ja, man trifft sich, aber dann wird es halt nicht so sein, dass man auf die Person als jemanden zählen kann, der dann auf die eigenen Kinder schaut. Und so sehe ich das. Und ich finde es generell aber voll wichtig, das nicht innen zu behalten und zu sagen, ja, okay, passt schon, kein Problem, wenn eigentlich wirklich diese Gefühle von Wut, von Traurigkeit da sind, weil ich finde, das darf das Gegenüber genauso spüren und dann einfach, oder was heißt spüren, aber einfach wissen, das hat mir jetzt in dem Moment total verletzt.
Ja, und die Kinder auf jeden Fall kommunizieren, was Sache ist, aber nie irgendwie so, dass sie schuld sind, sondern dass halt der Opa jetzt doch vielleicht keine Zeit hat und jetzt schauen wir, wie wir es sonst machen.
Ich finde schon, dass man sagen kann,
ich bin auch enttäuscht, dass er jetzt doch nicht kann, aber da ist leider was dazwischen, traurig. Kann man nicht anlegen.
Aber es geht jetzt leider gerade nicht da und den Kindern sagen, ich verstehe ja, dass ihr enttäuscht seid, dass es jetzt nicht so klappt, wie wir es geplant haben. Aber damit können Kinder besser umgehen, glaube ich.
Aber nicht so, dass sie irgendwie meinen, sie sind nicht schuld oder er will sie nicht.
Ja, nein,
das
eben.
Das ist natürlich
das
unschön.
Oder dass es an ihnen liegt, so.
Ja,
aber schwierig, so in der Familie dieses. Und dann ist man selber ja auch Kind seiner Eltern und hat da auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und da, ich hatte da auch vor kurzem wieder so ein paar Sachen, auf die ich draufgekommen bin. Und was voll hilft und schön ist, das kann ich jetzt auch nur so sagen, weil ich das auch vor kurzem mal wieder so gemacht habe, diesen Gefühlen einfach Raum zu geben und auch nochmal so zurückzugehen und einmal zu fühlen, woher kennt man denn dieses Gefühl der Enttäuschung schon? Gibt es vielleicht Situationen, die man als Kind schon mal so erlebt hat, wo dieses Gefühl auch so präsent war und dann dem Gefühl mal Raum zu geben und es einfach mal rauszuweinen und dann finde ich es immer so heilsam, sich dann selber zu umarmen beziehungsweise sich dann die Situation nur mal vorzustellen und dann als Erwachsene gehe dann zu mir in dieser Situation als Kind hin und begleite mich und sage, ich bin da, du bist in der Situation gerade nicht allein, das ist mega heilsam, finde ich, so diese innere Kindarbeit dann zu machen.
Das war der gute Beziehungscoach.
Na, bin ich nicht, aber wir sind ja in diversen Therapien und Coachings, so ist es ja nicht.
Ja.
Gell, Steff?
Ja, Sarah. Na, viel Glück. Ich glaube, die machen das schon.
Ich glaube auch.
Ja. Ich habe noch ein Thema, das ich mir schon ganz lange mal aufgeschrieben habe und irgendwie jetzt, wo die Sommerzeit kommt, passt es, weil wir mehr Freizeit haben, glaubt man zumindest. Kennst du das Wort oder den Ausdruck Leisure Gap?
Of course.
Of course. Du kennst ja alle Fremdwörter. Das ist eben.
Ja, weil ich habe so einen guten Kontakt zu dem Google-Übersetzer.
Der kennt es ja scheinbar nicht. Das ist eben quasi der Unterschied von der echten Freizeit zwischen Mann und Frau. Mhm. Und da ist eben spannend. Ich habe gerade so eine OECD-Studie so überflogen, dass eben die Frauen in westlichen Ländern mehr unbezahlte Arbeit leisten und Männer durchschnittlich pro Tag 30 bis 90 Minuten echte mehr Freizeit haben. Weil es geht darum, es haben oft gefühlt Mann und Frau schon gleich viel Freizeit, manchmal, aber die Frau ist trotzdem oft da sehr mehr available und hat quasi doch nicht ihre Hobbys nachgehen, weil sie während der Freizeit andere Sachen erledigt, so mental load-mäßig wieder. Und Männer zum Beispiel gehen 3 Stunden Radl fahren oder was auch immer und werden in der Zeit auch nicht angerufen. Und wenn zum Beispiel eine Frau daheim ist, ist es oft so, dass die in der Zeit Sachen regelt oder vielleicht doch auch die Kinder in der Nähe sind. Und da ist so das Thema, wollte ich dich gleich fragen, wie das Gefühl bei dir, bei uns war. Weil anscheinend, wenn Paare zusammen sind, je länger sie zusammen sind, desto eher gleicht sich der Leisure Gap aus.
Ohne Kinder jetzt.
Ohne Kinder. Und wenn dann Kinder kommen, kommt eben meistens die Schere wieder dazu. Das hat dann den Namen Leisure Penalty of Motherhood. Weil quasi dann wieder so viel an der Frau, an der Mutter hängen bleibt und dann erst wieder das auseinanderklafft. Wie siehst du das?
Also, ich meine, geht es ja gar nicht darum, wie ich sehe, sondern die Studien belegen das ja, dass es ja diesen Leisure Gap wirklich gibt und dass es aber für Frauen oder Mütter viel schwieriger ist, eben diese Me-Time sozusagen in den Alltag zu integrieren und Männer das halt ganz selbstverständlich oft nur entweder nach der Arbeit nur was trinken gehen, die Stunde dranhängen oder eben wirklich ihren Sport durchziehen. Ja,
und die gehen davon immer aus, dass sie während der Zeit nicht gestört werden.
Mhm.
Das ist ein grundsätzliches Ding, das ist schon mal voll Unterschied.
Wie viele Mütter machen daheim ein schnelles Workout? Also ich kenne auch viele Frauen, die dann sagen, ah, da quetsche ich mir jetzt noch schnell ein Home-Workout ein, weil ins Fitnessstudio zu fahren, so die Zeit, die ist ja gar nicht da. Also, ja,
aber währenddessen man sogar vielleicht noch gestört wird von
natürlich,
Kinder
weil,
oder von
oder
irgendwas.
Vom Mann, ja, weil er fragt, er kocht, aber er hat 100 Fragen, wie es essen,
ja, genau,
geht. So. Ja, das Facts, also...
Ja.
Da habe ich es mir schon mal abgespeichert für mein Format Sarah überreagiert, weil da war dieser Trend, dass Männer, die Frau ist über die Treppe, also es war wieder so ein lustiges Video, die Frau ist anscheinend über die Treppe geflogen und liegt dann am Fuße dieser Treppe und er steigt aber mit seinem Rennradl über sie drüber, weil er hat ausgemacht, Rennradl fahren zu gehen am Samstag in der Früh und so. Oder eben diese, was so, die Männer, die irgendwie am Rennradl sitzen und irgend so ein blödes Lied läuft und dann so... während meine Frau daheim ist und mit die zwei Kinder struggelt. Und ich denke einfach nur so Mittelfinger.
Ja, aber ist das dann ironisch gemeint oder ist
ich
es?
Ich glaube nicht. Also ich habe es mir schon über ein paar von diesen Videos abgespeichert, weil ich auch das Thema mal auf Insta thematisieren wollte. Aber ist halt einfach wirklich, ist ein Fakt.
Ja. Auf Ansatz war eben, warum fühlen sie da eher dann Frauen schuldig? Also das ist scheinbar so, die fühlen sich ja eher schuldig, wenn sie jetzt einmal echt 2-3 Stunden für sich nehmen würden und da nicht erreichbar sind, haben die ja eher mehr schlechtes Gewissen.
Weil auf Frauen da viel mehr gesellschaftlicher Druck lastet. Eine Frau, also ich kann jetzt auch nur wieder ein bisschen von mir, von dieser Woche,
ich hätte
jetzt diese Woche in Wien bleiben können.
Aber ich habe dir auch zum Beispiel gesagt,
du hättest gerne
bis Mittwoch in Wien bleiben können, bis
aber
ich nachkomme.
Es wäre dann ein komplizierter geworden, dann hätte man voll viel... jetzt auch so wie Podcast-Aufnahme letzte Woche machen müssen. Und dann war in meinem Kopf auch so, dann sehe ich die Kids halt wirklich eine Woche nicht.
Genau, das ist das Ding. Schau, schlechtes Gewissen, weil
genau,
du die Kids 3-4 Tage hintereinander nicht siehst.
Ja, weil wenn ich jetzt in letzter Zeit voll viel da gewesen wäre, aber wir waren jetzt in letzter Zeit einfach auch schon super viel unterwegs. Und
ja,
wir waren viel bei den Großeltern und so, das kommt jetzt auch hinzu. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ich habe viel schneller und viel öfter ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann einfach mal länger nicht da bin oder öfter weg bin, als du.
Aber eben, ich bin, wenn ich weg bin, ich bin auch traurig. Ich vermisse.
Bist du nicht da?
Doch, nein, ich sage gerade, ich vermisse eigentlich auch.
Sobald
und die, Kids,
die Haustür zu
ja,
ist,
aber
bist
eben, warum
du
kann ich, eben, warum kann ich mein Hirn eigentlich dann relativ einfach umschalten und habe gar kein großes, schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt weiß, ich bin 2 Nächte weg, komm dann wieder und warum du schon?
Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also, wenn ich dann weg bin, dann kann ich auch so, dann denke ich manchmal auch gar nicht so viel an euch so. Aber dann gibt es so die Momente, wo ich es dann schon wieder vermisse oder
die
wo ich mich sehe.
Ich weiß nicht, meine, dass ich da gar nicht drüber denke. Aber warum tue ich mich da leichter? Ist es nur Mann-Frau-Hirn oder ist es einfach wieder gesellschaftlich?
Das ich glaube schon, dass einfach generell Müttern schneller schlecht, also warum werden Mütter die ganze Zeit gefragt, und wo sind deine Kinder, wenn du weg bist? So, das ist ja die Frage, mit der man immer, das wirst du nicht
ja,
gefragt.
Ja, aber zum Beispiel in Wien, viele wissen ja vielleicht gar nicht, dass du Mama bist oder was auch immer. Wärst ja dann nicht gefragt, oder?
Ja, jetzt in dem Fall haben wir mit Leuten getroffen, die allermeisten habe ich gekannt. Also,
ach so, ja.
Und die allermeisten sind da irgendwie so aufgeklärt, dass sie mir jetzt die Frage irgendwie dann auch nicht stellen, so,
ja,
weil sie sich ja mit
ja
den Themen so auseinandersetzen.
Dann geht es ja nur um die und du hast trotzdem das Bedürfnis gehabt, heimzukommen und morgen fahren wir wieder nach Wien.
Ja, also ja, ich freue mich jetzt auch heute Nachmittag die Zeit mit ihnen zu verbringen,
ja,
zum Beispiel. Aber ich glaube schon, dass Mütter viel schneller ein schlechtes Gewissen haben oder viel mehr Verantwortung einfach am Ende des Tages haben, viel mehr Tabs im Kopf offen haben und dann das einfach wie zusätzlicher Punkt auf der To-Do-Liste ist. Boah, jetzt muss ich auch noch zum Sport. Also manchmal ist man dann einfach zu erschöpft für diese
ja
Sachen. Und bei Männern ist es aber dann so, ich brauche das jetzt, das habe ich auch so ausgemacht und dann findet das halt ganz oft einfach auch statt.
Ist aber scheinbar ein Lösungsansatz, Freizeit schon auch so planen wie
ja,
Arbeit.
Voll.
Also das macht schon
wir
Sinn.
Also wir einen Termin in Kalender
genau
eintragen, das
ja
haben wir ja,
ja
auch
wir
gemacht.
Haben wir eh schon lang.
Ja.
Eben, also ich finde, wenn sich der Gap jetzt ja auch nicht so riesig.
Finde ich auch.
Finde ich eigentlich nicht.
Na.
Aber generell spannend, dass der schon
vor allem durch Kinder wieder viel größer wird.
Also
über das habe ich mir gar nicht Gedanken gemacht, aber irgendwie ist voll logisch.
Im Umfeld auch bestätigen, dass es wirklich so ist, dann er hat seine Hobbys und sie versucht halt irgendwo
reinzuquetschen. Ja, eben, genau. Und dann ist
vor irgendwie, die Eisenbahn drüber. Da steht ohne
zur Debatte, dass das Hobby die Woche vielleicht mal nicht stattfindet.
Ja. Und das ist so.
Ja, das ist schräg.
Mhm.
Weil über das darf ich jetzt nicht nachdenken. Da kann ich halt heute nicht trainieren gewinnen, sowas ist.
Ja, das wäre bei uns so, das stimmt. Aber wirklich, ich weiß, Beispiel.
Ja, ich weiß, ja, ich hab's gerade im Kopf.
Wenn das Training ist, dann ist das Training. Ja. Und dann ist er relativ
wurscht. Und dann, wenn sich die Frau denkt, bevor ich jetzt den Typen daheim habe, weil er halt nicht, also die Laune daheim hat, weil er halt nicht trainieren hat können, ist mir lieber, ich struggle gerade vorher und er geht sein Blitz Training machen.
Mhm. Muss man sich mal vorstellen. Das finde
ich falsch. Ja,
ich finde ich auch falsch. Ja.
Okay, falls man dazu
hören. Ich finde es aber geil, dass du mittlerweile dass du das wirklich
siehst. Ja, ich denke schon anders.
Ja, du denkst echt anders.
Ja.
It has been a hard work.
Gratuliere, Sarah, du hast. Und für denken sie wieder mal, er tut ja alles nur wegen dir. Ja. Und
da wieder die Eier abgeben, Der hat ihn aber unter der Fuchtel.
Fuchtel.
Kennst du das
nicht?
Das ist ein Boomer-Ausdruck.
Ja,
da steht ja total. Und also in Deutschland.
Unterm Scheffel.
Unterm Pantoffel.
Und dann Pantoffel.
Der steht ja total unter ihrem Pantoffel.
Okay. Ist er dann ein Pantoffelheld?
Mhm.
Ja. Na, so viel dazu. Man denkt, das muss mal raus.
Ja. Wir sind diese Woche beim Ö3 Podcast Festival. Am Donnerstag findet das statt in Wien. Ich freue mich sehr drauf.
Ich bin schon, ja.
Wir werden euch auf Social Media ein bisschen mitnehmen, denke ich.
Genau. Oder bin ich auch nervös? Das ist ja auch die Woche.
Mhm. Oh Gott. Das ist auch die Woche. Ich sag ja, der Juni war intensiv.
Er ist nur intensiv.
Ist intensiv. Und wir waren letzte Woche nochmal bei der Claudia Stöckel. Wir durften nochmal Feedback geben zum Frühstück bei mir, falls es wer gehört hat. Es war auch noch ganz lustig. Ansonsten, wir freuen uns über eure Bezugnahmen. Jo. Schreibt uns gerne auf Instagram @liebreizen.extreme. Falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt,
bitte reinfolgen.
Bitte reinfolgen, unbedingt.
Und unsere Tour ist im Entstehen. Da werden wir jetzt dann Gas geben und ein paar Tour-Dates announcen.
Aha, hört.
Im Juli vielleicht.
Nach deiner Trauerrede. Ja, viel Erfolg da.
Danke.
Du wirst uns bestimmt nächste Woche dann
berichten. Du kannst ja dann auch sagen, wie es war.
Und ich würde sagen, haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber im August machen wir die obligatorische Sommerpause, oder?
Ja, genau.
Da haben wir auch keine Kinderbetreuung, das ist dann ganz, ganz gut.
Gibt es sonst schon
was
zu machen?
Was?
Opa hat abgesagt.
Zu doof. Genau. Ja.
Ja.
Und so falls ihr uns noch nicht folgt oder ihr Freunde habt, Familie habt, wo ihr sagt, oder Ehemänner habt, wo ihr sagt, die müssten jetzt mal den Podcast, die müssten mal unsere Diskussionen hören, schickt es gern weiter.
Genau.
Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächsten Donnerstag wieder.
Yes. Schöne Woche.
Ich hoffe, ihr schmelzt nicht batz auf bei der Hitze.
Ja, bleibt im Schatten.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.